Rainer, lies mal vor.
Kapitel 5. Der Blutregen.
Der Juwelier schaute bei seinem Eintritt forschend umher, aber nichts schien einen Verdacht in ihm zu erregen. Caderousse hielt sein Gold und seine Banknoten immer noch mit beiden Händen. Die Carconte lächelte ihrem Gast so freundlich zu, als sie nur immer konnte. Dann setzte sie auf eine Ecke des Tisches die mageren Überreste eines Mittagessens, denen sie einige frische Eier hinzufügte. Caderousse hatte seine Geldscheine wieder in sein Portefeuille, das Gold in einen Sack getan und das Ganze in seinem Schrank verschlossen. Er ging düster und nachdenkend in der Stube auf und ab und schaute von Zeit zu Zeit den Juwelier an, der dampfend vor dem Herd stand und, als eine Seite trocken war, sich auf die andere wandte. »Mein Herr«, sagte die Carconte, eine Flasche Wein auf den Tisch stellend, »es ist alles bereit, wenn Sie zu Nacht essen wollen.«
»Und Sie?«, fragte der Gast.
»Ich esse nicht zu Nacht«, antwortete Caderousse.
»Wir haben sehr spät zum Mittag gegessen und werden Sie bedienen«, erwiderte die Carconte mit einem bei ihr, selbst gegen zahlende Gäste, ungewöhnlichen Eifer. Caderousse warf von Zeit zu Zeit einen raschen Blick auf sie. Der Sturm wütete fort. »Es ist der Mistral und er wird bis morgen fortdauern«, sagte Caderousse den Kopf schüttelnd und stieß seinen Seufzer aus.
»Desto schlimmer für die, welche draußen sind«, sagte der Juwelier, sich an den Tisch setzend.
»Na, die haben eine böse Nacht durchzumachen«, versetzte die Carconte. Der Juwelier fing an zu essen, und die Carconte erwies ihm fortwährend all die kleinen Rücksichten einer aufmerksamen Wirtin. Sonst so wunderlich und widerwärtig war sie ein Muster von Zuvorkommenheit und Höflichkeit geworden. Hätte sie der Juwelier vorher gekannt, so würde ihm diese Veränderung sicherlich aufgefallen sein und Verdacht eingeflößt haben. Als das Abendessen beendet war, ging Caderousse selbst an die Tür, öffnete sie und sagte, »Ich glaube, der Sturm legt sich.« Aber als sollte er Lügen gestraft werden, erschütterte in diesem Augenblick ein furchtbarer Donnerschlag das Haus. Ein Windstoß, vermischt mit Regen, drang in die Tür und löschte die Lampe aus. Caderousse schloss die Tür wieder und seine Frau zündete ein Licht an der ersterbenden Glut an.
»Mein Herr«, sagte sie, »Sie müssen müde sein. Ich habe das Bett frisch überzogen. Gehen Sie hinauf und schlafen.«
Der Juwelier blieb noch einen Augenblick. Dann wünschte er seiner Wirtin gute Nacht und stieg die Treppe hinauf. Ich hörte ihn über mir gehen. Jede Stufe krachte unter seinen Tritten. Die Carconte folgte ihm mit gierigen Blicken, während ihm Caderousse den Rücken zuwandte. All diese einzelnen Umstände, welche seitdem in meinem Geist mit der Frische des ersten Momentes Platz gegriffen haben, fielen mir zur Zeit, wo sie unter meinen Augen vorgingen, nicht auf. In allem, was geschah, lag im Ganzen nichts Unnatürliches, und abgesehen von der Diamantengeschichte, die mir etwas unwahrscheinlich vorkam, konnte nichts einen Argwohn in mir erregen. Von Müdigkeit überwältigt und entschlossen, die erste Frist zu benutzen, die der Sturm den Elementen gönnen würde, wollte ich ein paar Stunden schlafen und um Mitternacht weggehen. Ich hörte im oberen Zimmer den Juwelier alle Vorkehrungen treffen, um die Nacht so behaglich als möglich zuzubringen. Bald bemerkte ich an dem Krachen seines Bettes, dass er sich niedergelegt hatte. Ich fühlte, wie sich meine Augen unwillkürlich schlossen, und da ich keinen Verdacht geschöpft hatte, so suchte ich nicht gegen den Schlaf zu kämpfen und warf nur noch einen Blick in das Innere. Caderousse saß an einem langen Tisch auf einer von den hölzernen Bänken, die in den Dorfwirtshäusern die Stühle ersetzen. Er wandte mir den Rücken zu und hielt seinen Kopf auf beide Hände gestützt. Die Carconte schaute ihn eine Zeit lang an, zuckte die Achseln und setzte sich ihm gegenüber. In diesem Augenblick flackerte die Flamme zufällig auf und ein etwas hellerer Schimmer erleuchtete die düstere Stube. Die Carconte schaute ihren Mann starr an, und da dieser stets in derselben Stellung verharrte, sah ich sie ihre gekrümmte Hand nach ihm ausstrecken und seine Stirn berühren. Caderousse bebte. Es kam mir vor, als spreche sie ganz leise zu ihm, doch der Schall ihrer Worte gelangte nicht bis zu mir. Mich sah nur noch wie durch einen Nebel und Halbtraum befangen. Endlich schlossen sich meine Augen und ich verlor das Bewusstsein. Ich lag im tiefsten Schlaf, als ich durch einen Pistolenschuss aufgeweckt wurde, auf den ein furchtbarer Schrei folgte. Es erschollen ein paar wankende Tritte auf dem Boden der Stube und eine träge Masse stürzte auf der Treppe, gerade über meinem Kopf nieder. Ich war noch nicht ganz meiner Herr. Ich vernahm Seufzer und dann halb erstickte Schreie, wie von einem Kampf. Ein letzter Schrei, der länger anhält als die anderen und sich endlich in ein Stöhnen verwandelte, entriss mich völlig meiner Erstarrung. Ich erhob mich, öffnete die Augen, die in der Finsternis nichts sahen, und fuhr mit der Hand nach der Stirn, auf die, wie es mir vorkam, durch die Bretter der Treppe ein lauer Regen floss. Das tiefste Schweigen war auf den furchtbaren Lärm gefolgt. Ich hörte sodann die Tritte eines Menschen über meinem Kopf und auf der Treppe. Dieser Mensch stieg in die untere Stube herab und zündete eine Kerze an. Ich erkannte Caderousse. Sein Gesicht war bleich und sein Hemd ganz mit Blut überzogen. Als das Licht angezündet war, stieg er rasch wieder die Treppe hinauf und ich hörte von neuem seine raschen, unruhigen Tritte. Einen Augenblick nachher kam er wieder herab. Er hielt das Futteral in der Hand, wickelte es in sein rotes Tuch und band es um den Hals. Dann lief er nach dem Schrank, ergriff sein Geld, nahm ein paar Hemden, stürzte aus der Tür und verschwand in der Dunkelheit. Da wurde mir alles klar, und ich machte mir das Geschehene zum Vorwurf, als wäre ich selbst der wahre Schuldige. Es kam mir vor, als hörte ich ein Stöhnen. Der unglückliche Juwelier war nicht tot. Vielleicht lag es in meiner Macht, dadurch, dass ich ihm Hilfe leistete, einen Teil von dem Übel wieder gut zu machen, das ich zwar nicht selbst getan, wohl aber hatte tun lassen. Ich stemmte meine Schultern gegen die schlecht zusammengefügten Bretter, die den Schuppen, in dem ich mich befand, von der inneren Stube trennten. Die Bretter gaben nach, und ich befand mich im Haus. Ich ergriff den Leuchter und eilte nach der Treppe. Ein Körper versperrte mir den Weg. Es war der Leichnam der Carconte. Der Pistolenschuss, den ich gehört, war auf sie abgefeuert. Ihr Hals war völlig durchbohrt. Das Zimmer bot den Anblick der furchtbarsten Zerstörung. Alle Geräte waren umgeworfen. Die Bettlaken, an die sich der unglückliche Juwelier ohne Zweifel angeklammert hatte, lagen auf dem Boden. Er selbst war auf der Erde ausgestreckt und schwamm, den Kopf in die Wand gestützt, in seinem Blut, das aus drei breiten Wunden in seiner Brust hervorquoll. In einer vierten stak ein langes Küchenmesser, das bis ans Heft hineingestoßen war. Ich näherte mich dem Juwelier, er war nicht ganz tot. Bei dem Lärm, den ich machte, öffnete er seine stieren Augen, heftete sie eine Sekunde lang auf mich, bewegte seine Lippen, als wolle er sprechen, und verschied. Dieses furchtbare Schauspiel machte mich fast wahnsinnig. Von dem Augenblick jedoch, wo ich nicht mehr helfen konnte, fühlte ich nur noch das Bedürfnis zu fliehen. Mich bei den Haaren fassend und ein Geschrei des Schreckens ausstoßend, stürzte ich nach der Treppe. In der unteren Stube fand ich eine ganze bewaffnete Macht, bestehend aus 5 bis 6 Zollbeamten und mehreren Gendarmen. Man bemächtigte sich meiner. Ich versuchte es nicht einmal, Widerstand zu leisten. Ich war nicht mehr Herr meiner Sinne. Ich wollte sprechen, stieß aber nur unzusammenhängende Töne aus. Ich sah, dass die Zöllner und Gendarmen mit dem Finger auf mich deuteten, denn ich war ganz mit Blut bedeckt. Der laue Regen, der durch die Bretter der Treppe auf mich gefallen, war das Blut der Carconte. Ich deutete mit dem Finger auf den Ort, wo ich verborgen gewesen war. »Was will er sagen?« fragte ein Gendarm. Ein Zöllner sah nach und sagte, »Er will sagen, dass er hier durchgeschlüpft ist«, und zeigte das Loch, durch das ich wirklich geschlüpft war. Nun begriff ich, dass man mich für den Mörder hielt. Ich fand meine Sinne wieder, ich fand meine Kräfte wieder,
befreite mich von den Händen zweier Männer, die mich hielten, und rief: »Ich bin es nicht!«
Zwei Gendarmen schlugen mit ihren Karabinern auf mich an.
»Wenn du dich rührst«, sagten sie, »bist du des Todes.« »Aber ich wiederhole, dass ich es nicht bin«, rief ich.
»Du kannst deine Geschichten den Richtern von Nîmes erzählen«, erwiderten sie. »Inzwischen folge uns, und wenn wir dir raten sollen, leiste keinen Widerstand.«
Das war nicht meine Absicht. Ich fühlte mich durch Erstaunen und Schrecken gelähmt. Man legte mir Handschellen an, band mich an den Schweif eines Pferdes und führte mich nach Nîmes.
Es war mir auf meinem Weg durch den Kanal ein Zöllner gefolgt. Als er mich in der Gegend des Hauses aus dem Blick verlor, vermutete er, ich würde die Nacht hier zubringen. Er benachrichtigte seine Kameraden und kam mit ihnen, um den Pistolenschuss zu hören und mich inmitten von Schuldbeweisen festzunehmen, deren Widerlegung mir, wie ich wohl einsah, kaum gelingen konnte. Ich verließ mich auch nur auf eines und bat den Untersuchungsrichter sogleich, überall einen gewissen Abbé Busoni suchen zu lassen, der im Verlauf des Tages im Wirtshaus zum Pont du Gard gewesen sei. Hatte Caderousse gelogen, gab es keinen Abbé Busoni, so war ich offenbar verloren, wenn nicht Caderousse ebenfalls gefangen wurde und alles gestand. Es vergingen 2 Monate, während denen, ich muss es zum Lob meiner Richter sagen, alle Nachforschungen angestellt wurden, um den aufzusuchen, nach dem ich verlangte. Ich hatte jede Hoffnung verloren, Caderousse war nicht festgenommen worden. In der nächsten Sitzung sollte ich gerichtet werden, als am 8. September, das heißt 3 Monate und 5 Tage nach dem Vorfall, der Abbé Busoni, auf den ich nicht mehr rechnete, sich bei dem Kerkermeister einfand und sagte, er habe erfahren, ein Gefangener wünsche ihn zu sprechen. Er habe in Marseille davon gehört, gab er an, und beeile sich, dem Wunsch zu entsprechen. Sie können sich denken, mit welcher Freude ich ihn empfing. Ich erzählte ihm das ganze Ereignis, dessen Zeuge ich gewesen, sprach aber nicht ohne Unruhe von der Geschichte mit dem Diamanten. Gegen mein Erwarten war sie Punkt für Punkt wahr. Ebenfalls gegen mein Erwarten maß er allem, was ich sagte, Glauben bei. Von seinem Wohlwollen und seiner tiefen Einsicht ergriffen, beichtete ich ihm, was in Auteuil geschehen, und erhielt von ihm den Trost der Absolution. Er verließ mich, indem er mir versprach, er würde alles tun, was in seiner Macht liege, meine Richter von meiner Unschuld zu überzeugen. Den Beweis, dass er sich wirklich mit mir beschäftigte, fand ich darin, dass meine Haft allmählich milder wurde. In der Zwischenzeit wurde Caderousse im Ausland verhaftet und nach Frankreich zurückgebracht. Er gestand alles und warf die Schuld des Vorbedachts und besonders der Anstiftung auf seine Frau. Er wurde zu lebenslänglicher Galeerenstrafe verurteilt und mich setzte man in Freiheit. Damals geschah es, dass sie sich mit einem Brief des Abbés Busoni bei mir einfanden? Fragte Monte Cristo.
Ja, Exzellenz. Er nahm sichtbar Anteil an mir, riet mir, mein Schmugglerhandwerk aufzugeben und wollte mich an einen Bekannten empfehlen. »Oh, mein Vater«, rief ich, »wie viel Güte!« »Doch Sie schwören mir, dass ich es nie zu bereuen haben werde.« Ich streckte die Hand aus, um zu schwören. »Unnötig«, sagte er, »ich kenne und liebe die Korsen. Hier ist meine Empfehlung.« Und auf diese Empfehlung hin hatte Eure Exzellenz die Gnade, mich in seine Dienste zu nehmen. Nun frage ich Eure Exzellenz, hat sie sich je über mich zu beklagen gehabt?
Nein, erwiderte der Graf. Und ich gestehe mit Vergnügen, Sie sind ein guter Diener, Bertuccio, obgleich es Ihnen an Vertrauen gebricht.
Mir, Herr Graf?
Ja, Ihnen. Wie kommt es, dass Sie eine Schwägerin und einen Adoptivsohn haben, und weder von der einen noch von dem anderen mit mir sprachen?
»Ach, Exzellenz, ich muss Ihnen noch den traurigsten Teil meines Lebens mitteilen. Nach meiner Freilassung reiste ich nach Korsika, denn es drängte mich, meine arme Schwägerin wiederzusehen. Als ich aber nach Rogliano kam, fand ich das Haus in Trauer. Es war eine furchtbare Szene vorgefallen.
Meinem Rate gemäß widerstand meine Schwägerin den Forderungen Benedettos, der jeden Augenblick alles Geld verlangte, das im Hause war. Eines Morgens bedrohte er sie und verschwand dann den ganzen Tag. Sie weinte, denn die liebe Assunta hatte ein Mutterherz für den Elenden. Es kam der Abend. Sie wartete auf ihn, ohne sich niederzulegen. Als er um 11 Uhr mit zwei seiner Freunde, den gewöhnlichen Genossen seiner tollen Streiche, zurückkehrte, streckte sie die Arme nach ihm aus. Doch die Ruchlosen packten sie und einer von den dreien, ich fürchte, es war das höllische Kind selbst, rief:
»Wir wollen sie auf die Folter spannen, sie muss gestehen, wo sie ihr Geld hat.«
Der Nachbar Vassilio war gerade in Bastia und nur seine Frau allein zu Haus. Niemand außer ihr konnte sehen oder hören, was bei meiner Schwägerin vorging. Zwei von ihnen hielten die arme Assunta, der dritte verrammelte Türen und Fenster, und alle drei hielten dann Assuntas nackte Füße, indem sie mit Tüchern ihr Geschrei erstickten, über die Kohlenglut, um ihr das Geständnis zu entreißen, wo unser kleiner Schatz verborgen liege. Doch dabei fingen ihre Kleider Feuer. Da ließen sie die Unglückliche los, um nicht selbst verbrannt zu werden. Ganz in Flammen lief sie nach der Tür, aber die Tür war verschlossen. Sie stürzte nach dem Fenster, doch das Fenster war verrammelt. Nun hörte die Nachbarin ein furchtbares Geschrei. Es war Assunta, die um Hilfe rief. Bald dämpfte sich ihre Stimme. Die Schreie verwandelten sich in ein Stöhnen, und als am anderen Morgen, nach einer Nacht des Schreckens und der Angst, Vassilios Frau aus ihrer Wohnung herauszugehen wagte und von der Polizei unser Haus öffnen ließ, fand man Assunta, halb verbrannt, aber noch atmend, die Schränke erbrochen, das Geld entwendet. Benedetto hat Rogliano verlassen, um nie mehr dahin zurückzukehren. Seit jenem Tag habe ich ihn nicht mehr gesehen und auch nichts mehr von ihm gehört. Nachdem ich diese traurige Kunde vernommen, begab ich mich zu Eurer Exzellenz. Ich konnte nicht von Benedetto sprechen, weil er verschwunden, und nicht von meiner Schwägerin, weil sie tot war.
»Und was dachten Sie von diesem Ereignis?« sagte Monte Cristo.
»Es sei die Strafe für das Verbrechen, das ich begangen hatte.«
»Oh, diese Villefort waren ein verfluchtes Geschlecht.«
»Ich glaube es«, murmelte der Graf finster.
»Und nun begreifen Eure Exzellenz wohl, dass dieses Haus, das ich seitdem nicht mehr gesehen, dass dieser Garten, in dem ich mich plötzlich wiederfand, dass dieser Platz, wo ich einen Menschen getötet habe, die Erschütterung in mir hervorbringen musste, deren Veranlassung Sie erfahren wollten. Denn ich weiß nicht gewiss, ob nicht hier zu meinen Füßen Herr von Villefort in dem Grabe liegt, das er für sein Kind gegraben hatte.«
»Es ist in der Tat alles möglich«, sagte Monte Cristo von der Bank aufstehend, auf der er gesessen hatte. »Sogar«, fügte er ganz leise hinzu, »sogar, dass der Staatsanwalt nicht gestorben ist.« »Der Abbé Busoni hat wohl daran getan, sie mir zuzuschicken. Sie haben ebenfalls wohl daran getan, mir ihre Geschichte zu erzählen, denn ich werde nichts Schlimmes mehr von ihnen denken. Doch was den verruchten Benedetto betrifft, haben Sie nie seine Spur aufzufinden versucht? Haben Sie nie zu erfahren versucht, was aus ihm geworden ist?«
»Nie. Hätte ich gewusst, wo er wäre, so würde ich, statt zu ihm zu gehen, vor ihm geflohen sein, wie vor einem Ungeheuer. Nein, glücklicherweise habe ich nie irgendeinen Menschen der Welt von ihm sprechen hören, und ich hoffe, er ist tot.«
»Hoffen Sie das nicht, Bertuccio. Die Schlechten sterben nicht so leicht, denn Gott scheint sie unter seine Obhut zu nehmen, um Werkzeuge seiner Rache aus ihnen zu machen.«
»Das mag sein«, versetzte Bertuccio.
»Ich bitte den Himmel nur, ihn nie mehr sehen zu dürfen.«
»Und nun wissen Sie alles, Herr Graf«,
fügte der Intendant sein Haupt neigend hinzu.
»Sie sind mein Richter hienieden, wie dies Gott dort oben sein mag. Werden Sie mir nun nicht einige Worte des Trostes sagen?«
»Sie haben recht. Ich kann Ihnen sagen, was der Abbé Busoni sagen würde. Der, welcher sie misshandelt hat, will vor, verdient eine Strafe für das, was er ihnen getan, und vielleicht noch für etwas anderes. Benedetto aber wird, falls er lebt, zu einer göttlichen Rache dienen. Sie aber haben sich in Wahrheit nur einen Vorwurf zu machen. Fragen Sie sich, warum Sie das Kind, nachdem Sie es dem Tode entrissen, nicht seiner Mutter zurückgegeben haben. Hierin liegt Ihr Verbrechen, Bertuccio.
Ja, Herr Graf, das ist mein Verbrechen, denn ich bin hierbei feige gewesen. Hatte ich das Kind einmal ins Leben zurückgerufen, so blieb nur eins zu tun. Ich musste es, wie Sie sagen, seiner Mutter zurückschicken. Aber zu diesem Behufe hätte ich auch Nachforschungen anstellen, die Aufmerksamkeit auf mich ziehen, vielleicht mich preisgeben müssen. Ich wollte aber nicht sterben. Ich hing meiner Schwägerin wegen am Leben, vielleicht auch nur aus Liebe zu eben diesem Leben. Oh, ich bin kein Tapferer wie mein armer Bruder.
Bertuccio verbarg sein Gesicht in seinen beiden Händen und Monte Cristo heftete einen langen, unbeschreiblichen Blick auf ihn. Dann, nach einem kurzen Stillschweigen, das durch die Stunde und den Ort noch feierlicher wurde, sagte der Graf mit einem bei ihm ungewöhnlichen Ton der Schwermut: »Herr Bertuccio, erinnern Sie sich stets folgender Worte, ich habe sie oft von Abbé Busoni aussprechen hören. Für jedes Übel gibt es zwei Mittel, die Zeit und das Stillschweigen. Lassen Sie mich nur eine Minute im Garten spazieren gehen. Was für Sie, die handelnde Person, bei dieser furchtbaren Szene eine schmerzhafte Erschütterung hervorbringen muss, wird für mich eine beinahe sanfte Empfindung sein und diesem Gut einen doppelten Wert verleihen. Die Bäume gefallen mir, weil sie Schatten geben, und der Schatten gefällt mir, weil er voll von Träumen und Geschichten ist. Sehen Sie, ich habe einen Garten gekauft und glaubte nur einen von Mauern eingeschlossenen Raum zu kaufen. Es findet sich aber, dass dieser Raum von Schreckbildern bevölkert ist, die gar nicht im Vertrage aufgeführt sind. Jedoch, ich liebe diese Geister. Meines Wissens haben die Toten in 6000 Jahren nicht so viel Böses getan, wie die Lebenden an einem einzigen Tag. Kehren Sie also zurück und schlafen Sie in Frieden. Ist Ihr letzter Beichtiger minder nachsichtig, als es der Abbé Busoni war, so lassen Sie mich kommen, wenn ich noch auf der Welt bin, und ich werde Worte finden, die Ihre Seele in jeder Minute sanft einwiegen lassen, wo sie bereit ist, sich auf die große Reise zu machen, die man die Ewigkeit nennt. Bertuccio verbeugte sich ehrfurchtsvoll vor dem Grafen und entfernte sich nach einem tiefen Seufzer. Nach einem Gang durch den Garten kehrte der Graf zu seinem Wagen zurück. Bertuccio stieg, ohne ein Wort zu sagen, auf den Bock neben den Kutscher. Der Wagen schlug wieder den Weg nach Paris ein. Noch am selben Abend, unmittelbar nach seiner Ankunft in dem Haus der Champs-Élysées, besichtigte Monte Cristo die ganze Wohnung, wie es nur ein seit langen Jahren damit vertrauter Mensch hätte tun können. Nicht ein einziges Mal öffnete er, obgleich er allein ging, eine falsche Tür, wählte er eine Treppe oder eine Flur, die ihn nicht dahin führte, wo er hingehen wollte. Ali begleitete ihn bei dieser nächtlichen Schau. Der Graf gab Bertuccio mehrere Befehle für die Verschönerung und Einteilung der Zimmer. Dann zog er seine Uhr und sagte zu dem aufmerksamen Nubier: »Es ist 12 Uhr. Aide muss bald kommen. Hat man die französischen Frauen davon in Kenntnis gesetzt?« Ali streckte die Hand nach der für die schöne Griechin bestimmten Wohnung aus, die so abgesondert und durch eine Tapetentür verborgen war, dass man das ganze Haus besichtigen konnte, ohne zu vermuten, dass es hier noch einen Salon und zwei bewohnte Zimmer gab. Ali streckte also die Hand nach dieser Wohnung aus, deutete die Zahl 3 mit den Fingern seiner linken Hand an, legte dann den Kopf auf die wieder flach gemachte Hand und schloss die Augen, als schliefe er. »Oh«, sagte Monte Cristo, der an diese Sprache gewöhnt war, »es sind Ihrer 3 und Sie warten im Schlafzimmer, nicht wahr?« Ali bejahte, indem er mit dem Kopf nickte. Madame wird heute Abend müde sein und ohne Zweifel schlafen wollen. Veranlasse sie nicht zum Sprechen. Die französischen Kammerfrauen sollen ihre neue Gebieterin nur begrüßen und sich dann zurückziehen. Du wachst darüber, dass die griechische Kammerfrau nicht mit den französischen Frauen verkehrt. Ali verbeugte sich. Bald hörte man den Hausmeister anrufen. Das Gitter öffnete sich, ein Wagen hielt vor der Freitreppe. Der Graf ging hinab. Der Kutschenschlag war bereits offen. Er reichte seine Hand einer Frau, die in einen großen, seidenen, ganz mit Gold gestickten, von ihrem Haupte herabfallenden Schleier gehüllt war. Die junge Frau nahm die ihr dargebotene Hand, küsste sie mit ehrfurchtsvoller Liebe und ließ ein paar zärtliche Worte laut werden, auf die der Graf mit sanftem Ernst antwortete. Dann wurde die junge Frau, eine junge Griechin, in ihre Gemächer begleitet.